Zu unserer Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria begrüßt Sie ganz herzlich Monika Barget. Wir sprechen heute über die deutsch-französische Freundschaft aus Sicht der Kirche und über einen Priester, dem es mitten im Zweiten Weltkrieg gelungen ist, zwischen den verfeindeten Nationen zu vermitteln. Wer nach 1945 aufgewachsen ist, findet es ganz selbstverständlich, dass wir zu unseren Nachbarn in Frankreich enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen pflegen. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt uns, dass Deutschland und Frankreich zuvor in viele Kriege gegeneinander verwickelt waren und nur voller Vorurteile übereinander gesprochen haben. Umso dankbarer dürfen wir also für die Annäherung sein, die uns in den vergangenen 50 Jahren gelungen ist. Vielen Historikern gilt dabei der 22. Januar 1963 als wichtigstes Datum in der deutsch-französischen Geschichte. An diesem Tag besiegelten die früheren Feinde den Beginn einer friedvollen Zusammenarbeit mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Übervoll ist mein Herz und dankbar mein Gemüt, sagte der französische Staatspräsident Charles de Gaulle damals. Aber nicht nur ehemalige Militärs und Politiker haben sich für Versöhnung eingesetzt. Auch Kirchenvertretern war der Frieden ein Anliegen. Einen davon stellt uns heute in der Sendung Pfarrer Fritz May aus Langenfeld vor. Wir sprechen über Pfarrer Franz Stock, der als Militärseelsorger im Zweiten Weltkrieg zu einem Helden der Menschlichkeit geworden ist. Sein Seligsprechungsprozess wurde am 14. November 2009 eröffnet und heute am 24. Februar feiern wir seinen 65. Todestag. Pfarrer May, grüß Gott und vielen Dank, dass Sie Zeit haben für die Sendung heute.
Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Herr Pfarrer May, Franz Stock ist in Deutschland nicht so sehr bekannt. In Frankreich dagegen nennen die Menschen ihn liebevoll Abbé Stock und es gibt sogar einen Platz in Frankreich, der nach ihm benannt ist. Mhm. Wie kamen Sie denn in Kontakt mit ihm und warum machen Sie heute diese Sendung?
Weil ich bin mit Abbé Stock groß geworden. Das ist ganz, das ist ein Geheimnis der Vorsehung. Ich war 13 und seitdem ist er in meinem Leben. Sein Mitbruder, das war der Pater Pauwels. Das war mein geistlicher Vater, Pater Dr. Hubert Pauwels. Und der ist geweiht worden am 7. August desselben Jahres mit Abbé Stock. Der ist ja am 12. März 1932 geweiht worden, zum Priester geweiht worden. Und ich bin dann mit meinem Pater, also mit Pater Pauwels, dann auf Wallfahrt gewesen, Jugendwallfahrt. Dann waren wir unterwegs, eben halt auch in Frankreich, Spanien, in Portugal, also bei der kleinen Bernadette, in Nevers, wo sie liegt, in Paris-le-Monial, in Ars, in La Salette, in Lourdes, bei der großen Therese, in Avila, in Albert de Tormes, in Fatima. Und auf der Heimreise, dann sind wir dann immer über Bordeaux, beziehungsweise über Tours, beim Heiligen Martin und Chartres und Paris. Und in Chartres, da war ja dieses Stacheldrahtseminar, beziehungsweise da ist das Grab des Abbé Stock. Und da war ich dann, als ich 13 war, das erste Mal an seinem Grab. Und dann hat er dann davon erzählt, wie sie dann quasi nebeneinander lagen. Ich weiß es nicht mehr genau wörtlich, aber das war so, wie die beiden gehören zusammen. Ja, und dadurch ist ja der Abbé Stock dann, einfach, der gehört dann einfach zu mir. Und er kommt aus Neheim Hüsten. Und das ist bei... Umgekehrt, da gibt es ein kleines Dörfchen, das heißt Herdringen, und da gibt es ein kleines Klösterchen, das ist Oehlinghausen. Und in dieses Klösterchen, da bin ich mit meinem Pater immer hingefahren zur Anbetung. Dann waren dann abends immer Anbetungsstunden, wo wir dann stundenlang gebetet haben, er natürlich Beichte gehört, und dann zusammen die Heiligen Messe, und dann sind wir wieder ab nach Hause geflitzt. Na, so war also jedes Mal, wenn wir dann da waren im Kloster, war dann auch immer wieder diese Begegnung da. Es war, ich bin damit groß geworden. Darum gehört der Abbé Stock, also schon, der gehört einfach auch zu mir. Und ich freue mich sehr, dann gerade an diesem Tag, das war auch ein Geheimnis der Vorsehung, dass mir das auffiel, als wir dann überlegten, was machen wir an dem 24. Dass dann, ich kann es nicht mehr sagen, wie es kam, dass ich dann drauf kam, dass heute der 65. Jahrestag ist von Abbé Stock. Ja, und ich freue mich riesig drauf.
Ja, danke, Herr Pfarrer May. Avistock ist bereits 1948 gestorben, also kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und trotzdem hat er so viel bewirkt für die Annäherung von Franzosen und Deutschen. Da sind wir jetzt ganz gespannt auf seine Lebensgeschichte als Militärseelsorger in Frankreich.
Ja. Danke Ihnen. Mein Lieben, das ist wirklich, es ist ein unglaubliches Geschenk. Aber dieser liebe Avistock, der passt so zu uns. Ich sag mal einfach zu uns Normalos. Denn der Franz, der ist ganz normal aufgewachsen in Neheim. Ganz normal. Er war der älteste Junge von 9 Kindern. 3 sind gestorben. Er ist geboren am 21. September 4. Mein Pater war von 7. Und ist praktisch nochmal 3 Jahre älter gewesen als mein Pater. Er war vom 21. September 4. Und in der Schule war überhaupt nicht so auffällig, also als Überflieger oder das Gegenteil, sondern der machte seine Schule und es war gut. Es war einfach gut. Was dann aber kam, und das ist so wichtig und das macht mich sehr nachdenklich für unsere Zeit, dann denke ich ja auch, wie ist das mit unserer Jugend, mit den Studenten, was ist da, was sie bewegt, was sie berührt? Und dann war im Franz eben halt diese Sehnsucht, Der damaligen Jugend wurde dann erfüllt, könnte man sagen, mit der Bewegung Quickborn. Das klingt irgendwie fremd, ne? Oder das klingt nach Computer, nach man weiß nicht was. Und Quickborn, das ist sowas Interessantes, das ist eine Jugendbewegung. Eine Jugendbewegung. Und ich muss Ihnen das kurz vortragen, was das bedeutet. 3 Priester hatten 1909 in Schlesien den Quickborn gegründet. 1909, also gerade angefangen, da war er 5. Ja gut, bis es dann eben rüberkam nach Westfalen, da dauerte es ja, ist ja logisch. Und es war folgende Intention dahinter. Weil der Alkoholkonsum in der deutschen Jugend große Verheerungen anrichtete, hatten diese Priester zunächst an eine Abstinenzbewegung gedacht. Das war allerdings ein etwas strenges Ideal für die Jugend. Man musste den jungen Menschen den Verzicht auf Alkohol leichter machen, indem man ihnen noch etwas anderes bot, was den Neigungen und Erwartungen einer gesunden Jugend entsprach. Pfarrer Hoffmann betonte darum besonders das Abenteuer, die Entdeckung der Natur, das Wandern. Das Abenteuer, das ist die Nummer 1. Die Entdeckung der Natur und das Wandern. Das Zweite, Pfarrer Neumann, indessen bemühte sich in den jungen Menschen wieder die Liebe zum Lied zu wecken, besonders zu den alten deutschen Volksliedern, die voller Poesie und Lebensfreude waren. Das Singen, Mama, meine Lieben, das Singen ist unglaublich, wenn man sich das mal überlegt. Das Singen, wenn man sich das überlegt, dass man es heute das mal wagen würde, die Natur und das Singen. Und das Dritte, unglaublich. Pfarrer Stehler, das war der dritte Priester, schließlich sah seine Aufgabe darin, die Jugend mit christlichem Glaubensstolz zu erfüllen. Lassen Sie sich das auch mal auf der Zunge zergehen. Christlicher Glaubensstolz. Das schmeckt. Und legte als Reaktion auf den apologetischen Rationalismus des Katholizismus dieser Zeit Wert auf eine frohe und von echtem Erleben getragene Frömmigkeit. Meine Lieben, das ist doch die Glaubensfreude, ja, dieser Glaubensstolz. Und das ist doch, wo wir Erwachsene doch wirklich Zeugnis geben müssen. Denn es geht doch gar nicht anders. Ich kann doch nicht, ich kann mich doch nicht zurückhalten. Ich muss doch von dem Zeugnis geben, was mich beschäftigt. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und das habe ich einfach erleben dürfen, wenn ich das von mir nochmal sagen darf. Also mein alter Pater, ich sage immer alter Pater, das meine ich ganz liebevoll, denn der ist ja auch schon gestorben. Mein lieber Pater, der sagte mit 80 Jahren damals, du Fritz, ich möchte nochmal 18 sein. Ja, so ein Schwung, so eine Glaubenskraft, so ein Eifer, so eine Hingabe, so eine Tatendrang, ja, mit uns eine neue Zeit, wir erobern die Welt. Na, und das war einfach, der war selber Schulleiter und ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal in die Schule gehe als Schulpfarrer, als Lehrer und Pfarrer, hätte ich auch nie gedacht. Und Der hat's mir auch nie gesagt. Gesagt, du Fritz, du gehst meine Schule. Hat er nie gesagt. Nie. Sondern er hat mich ganz reifen und wachsen lassen in meinem Tempo, in meiner Art und Weise. Auch ein wunderbarer Priester. Und so heißt es dann, wir fanden in diesem zusammen der drei Aspekte unseres Ideals etwas von franziskanischem Geist. Und das war zum Teil wahr. Dagegen fühlten wir uns keineswegs angezogen von einem anderen Aspekt im Leben des heiligen Franziskus. Ich meine, von seiner Buße und von seiner Liebe zum Leiden. Die Gründer gaben ihrer Bewegung den Namen Quickborn. Das bedeutet dreifach sprudelnde Quelle der Freude. Und dieses Quickborn, meine Lieben, diese dreifach sprudelnde Quelle zur Freude, das war der Schlüssel. Das war wirklich der Schlüssel für das Leben von Franz. Denn dadurch ist ja dann seine Sehnsucht gewachsen. Heute in der heutigen Zeit müsste ich sagen, wir müssen den Menschen nicht die Nahrung bringen, sondern wir müssen den Menschen erstmal lehren, was Hunger ist. Die Menschen, und wenn ich dann auf meine Kinder schaue, auf meine Jugendlichen, die sind so wunderbar. Meine Jugend ist edel. Glauben Sie mir, ich habe 1200 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren. Und diese Jugend ist genauso edel wie damals beim Franz und wie bei meinem Pater Hubert. Genauso edel ist diese Jugend heute auch. Aber was wird in diese offenen Herzen hineingestreut? Mit welchen Freuden werden sie konfrontiert? Wo werden sie hingezogen? Was wird ihnen gelehrt? Meine Lieben, und da sind wir das, was der Heilige Vater sagt am 6. Januar bei der Bischofsweihe vom Prälat Genswein. Er spricht dann da vom Agnostizismus. Wie er eben in der heutigen Zeit seine Dogmen hat und intolerant ist gegen alle die, die dieses ihr Maß in Frage stellen. Das heißt, diese Haltung von, ja, es gibt ja Gott, aber erkennen kann man ihn nicht. Ja, und genau da, meine Lieben, da müssen wir ernst machen. Und darum passt heute der Abistock so richtig da rein. Das hören wir dann am Ende dieses Vortrages, was er dann in Paris dann seinen Jungens dann rübergebracht hat. Aber der erste Schritt ist erstmal, dass das in seinem Wesen drin ist. Diese Liebe zur Natur, der Gesang und der Glaube. Denn das hat ihn geprägt. Er konnte Gitarre spielen. Er hat mit seinen Leuten, mit seinen Jungs Lieder gesungen. Das hat er gemacht. Er ist gezogen. Er hat sich auf die Ferien gefreut. Voller Ungeduld, dann mit Rucksack und dann ab die Post durch Deutschland, durch Österreich. Und hat dann gefragt in den Pfarrhäusern, in den Klöstern, in den Jugendherbergen und hat Gastfreundschaft, meine Lieben, das Wort Gastfreundschaft genossen. Das war damals noch normal. Und nicht, was kostet die Übernachtung? Und dann wollte er nach Schweiz und Genf, nämlich die Stadt des Völkerbundes. Da fing es an, da kam dann sichtbar, was in seinem Herzen war. Nämlich diese Stadt, wo die internationalen Kongresse waren, wo die Völkerverständigung waren, wo es um diese Friedensbewegung geht, beziehungsweise wo es um den Frieden geht, dann, da kann man vielleicht noch gar nicht von Bewegung sprechen, aber das, da war diese Pflanze in seinem Herzen, die sprießte dann, nämlich dieser Friedensbewegung. Und dann hat er dann Frankreich, Deutschland im Blick gehabt. Es war gerade der Erste Weltkrieg vorbei, 1918, da war er 14. In dieser Jugendzeit, und was war das für ein Leid? Was war das für ein Hass? Was war das für eine Gewalt? Und dann eben diesen Blick, den Frieden für Frankreich. Das ist auch interessant. Er hat den Krieg eben nicht als Erwachsener durchlitten, sondern als Kind. Als Kind. Also geht er da auch wieder anders ran an diese Aufarbeitung des Krieges. So wie wir heute rangehen müssen und auch anders rangehen müssen an die Aufarbeitung des Krieges. Und so ist er dann eben durch diese Sehnsucht auch nach Frankreich gekommen. Frankreich gekommen nach Birville. Da war nämlich dann ein großer Kongress, wo auch dann quasi die Gruppe der Quickborner hingegangen ist, eine Friedensbewegung. Also interessant, über diese Sehnsucht in der Jugend zu wecken, nach Natur, nach Lieder und dann im Glaube und dann auf die Völkerverständigung, auf die Gemeinschaft, auf den Frieden, auf das Wohlwollen. Und dann in Berville, dann ging es in das öffentliche, wirklich die sichtbare Friedensbewegung, waren da 10.000 Jugendliche. Und da ist er hin. Und das hat ihn dann so gepackt, dass er dann auch seine Leute mitgenommen hat. Es war ihm aber noch nicht genug, denn das fehlte das Dritte, nämlich das Gläubige, dieser Glaubensaustausch, dieses aus dem Glauben treffen. Und da war der berühmte Joseph Folier, der Franzose, der hat dann quasi eine Gemeinschaft gegründet, nämlich die Gefährten des heiligen Franz. Die Gefährten des heiligen Franz, des heiligen Franziskus. Komisch. Und unser lieber Franz heißt auch noch Franz. Ich glaube, dass das alles mit der zusammenhängt, dass da auch er da aufgenommen wurde in diese Gemeinschaft. Und auch dieser wunderbare Josef, der ist ja genauso wichtig, dieser Joseph Folier. Und dann sind die los. Dann ist er da beigetreten, er ist eingetreten, hat dann die Gefährten dann aus Deutschland gesammelt und ist dann mit den Deutschen dann nach Frankreich. Ja, und es ging sogar so weit, dass die Franzosen auch mit nach Deutschland kamen. Und dann sind die durch ganz Frankreich gezogen, also von den Alpen bis rauf da an die Bretagne. Und das war so seine Liebe. Er hatte so gerne da oben die Menschen kennenlernen wollen. Er hat die Menschen erfahren wollen. Er hat sie berühren wollen. Also ich meine jetzt spirituell. Ne, dieses, was denkt ihr? Wie denkt ihr? Was lebt ihr? Wie lebt ihr? Und er hatte eine künstlerische Ader. Der hat Bilder gemalt. Es gibt heute noch wunderbare Bilder, die in seinem Elternhaus zu sehen sind von der Bretagne. Diese Zeit, jedes Mal, wenn er konnte, dann ist er dann dorthin in die Bretagne und hat dann da einfach seine, man könnte heute sagen, seine Seele baumeln lassen. Und dann gibt es einen Brief vom Abbé Stock, nämlich der in den Gefährten, in der Zeitschrift der Gefährten veröffentlicht wurde. Das war am 20. Mai 1931. Und den möchte ich Ihnen vorlesen, weil es gibt nämlich nicht viele Worte vom Abbé Stock, die überliefert sind. Da heißt es, meine lieben Freunde, wie tief lebendig steht die Pilgerfahrt in Hochsavoyen in unserer Erinnerung. Unsere brüderlichen Ordenskapitel, unser gemeinsames Gebet, unsere abendlichen Freudenfeuer. Ich habe das Beispiel eures armen, schlichten, Liebe durchglühten Lebens erfahren und trage nun einen teuren Wunsch ständig im Herzen. Eure Bewegung, unsere Bewegung, hat es verdient, über die Grenzen hinweg bekannt zu werden. Und das ganz besonders in Deutschland. Hier gibt es viele junge Menschen, die von unserem Ideal, unserem Geist, unseren Ideen beseelt sind. Sie müssten in Verbindung gebracht werden mit den jungen Menschen, die sich wie ihr auf die Worte unserer Päpste berufen und arbeiten wollen, um den Frieden Christi zu verwirklichen. Wenn das bis jetzt nur unser Traum war, so soll der Traum in diesem Jahr lebendige Wirklichkeit werden. Gleich nach der Luxemburger Pilgerfahrt, bei der schon einige von uns dabei sind, die zu euch gehören wollen, werden französische Gefährten nach Deutschland ziehen. Zweifelsohne werdet ihr ermüdet sein von den 11 Tagen Fußmarsch und einem dabei gelebten Apostolat. Immerhin aber handelt es sich alsdann nicht mehr um eine Pilgerfahrt mit langen Wanderstrecken, sondern um ein Lager, wo wir uns mit zahlreichen Freunden treffen werden, mit Priestern, Seminaristen, Schülern, Arbeitern, Studenten. An diesem Lager, bei unseren Ordenskapiteln, Ausflügen und Freudenfeuern, wenn dann unsere Lieder in beiden Sprachen erklingen, werden wir uns kennen und besser lieben lernen. Was für eine herrliche Stunde haben wir vor uns. Stunden der Ruhe und der Kräftigung für unseren Leib. Stunden, die wahrhaft fruchtbar werden für die Zukunft. Schon im Voraus grüße ich in eurem Namen die erste deutsche Schar der Gefährten des heiligen Franziskus, euer Freund Franz Stock, Diakon. Und dann haben sie das gemacht, meine Lieben, dass die dann eben dann gepilgert sind nach Deutschland, beziehungsweise man könnte schon fast sagen durch Europa, aber das war ja Frankreich und Deutschland. Und dann gibt es eine Erzählung, das war auch so jetzt von der anderen Seite so interessant, der Abbé Stock hat ja nicht nur Freunde gehabt, hat ja auch Misstrauen gespürt, es war ja viele Verletzungen in den Herzen. Und da gibt es eine Erzählung vom Léon Pierrot, der sagte, der war ebenfalls im Gefährten. Das war der zukünftige internationale Guardian der Bewegung. Und der hat was gesagt, der sagt, es war reiner Hass. Alles in mir war ein einziger Hass. Als ich Ende 1917 mit 18 Jahren mich der Aufgabe verschrieb, die Borchs totzuschlagen, die Deutschen totzuschlagen. Friede unter den Völkern, jawohl, aber bloß nicht mit denen. Brüderlichkeit unter den Menschen, jawohl, aber bloß nicht mit ihnen. Das waren noch meine Gefühle, als ich 1931 zu den Gefährten des heiligen Franziskus stieß und die Aufgabe bekam, die einzelnen Etappen ihrer großen August-Pilgerfahrt in Luxemburg vorzubereiten, die über Trier, Echternach und so weiter gehen sollte. Ich hatte Franz Stock schreiben müssen, um ihm die Zeiten anzugeben, wann wir jeweils irgendwo durchkamen, damit er sich mit uns in Grevenmacher treffen konnte, wenn er von Neheim kam, wo er sich in den Ferien aufhielt. Als er dann auf der Moselbrücke erschien, eilten ihm viele von uns voll Freude entgegen. Ich dagegen hatte nichts Eiligeres zu tun, als mich zu verdrücken. Ich wollte einem Deutschen einfach nicht in die Hand reichen. Aber dann war er es, der nach mir fragte, und er kam mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Sein tiefer, sanfter Blick war auf mich gerichtet. Das warf mich völlig um. Für mich datiert seit diesem Augenblick eine wirkliche Bekehrung und eine für immer währende Freundschaft mit Franz Stock. Während des Krieges traf ich ihn mehrere Male wieder in seinem Büro in der Rue Lomond. Wir haben zusammen über die schreckliche Bosheit der Menschen geweint und unseren Friedensträumen nachgetrauert, die von einem Sturm des Wahnsinns hinweggefegt waren. Aber unsere Freundschaft ist unangetastet geblieben. Meine Lieben, so konkret hat Franz gelebt. So konkret hat Franz gelebt. Und dann kommt der 12. März 32, am Tag seiner Priesterweihe. Und dann hat er geschrieben in den Exerzitien, bevor er zum Priester geweiht wurde: Heute Abend beginnen die Exerzitien. Ich bitte daher um euer aller Gebet in diesen Tagen und werde ja auch viel Zeit haben, für euch zu beten und Gott zu danken, dass er mich so weit geführt hat. Meine lieben Eltern, in diesen Tagen tue ich mit der Subdiakonatsweihe den entscheidenden Schritt ins Priestertum. Ich bin mir meiner ganzen Schwäche bewusst, aber trotzdem habe ich großes Vertrauen auf den, der uns stärkt, und werde, so viel in meinen Kräften liegt, mich dessen würdig zeigen. Es liegt doch ein Walten der göttlichen Vorsehung in meiner ganzen Entwicklung, angefangen von dem Tage, da ich zum ersten Mal daran dachte, Priester zu werden, bis zu dem heutigen Tag. So manche Umstände und Hindernisse ließ Gott mich überwinden. Ich denke da an die Kriegszeit, die Jahre der Schule und so weiter. Ich möchte daher, bevor ich die heilige Exerzitien beginne, euch, lieber Vater, liebe Mutter, besonders danken für all die Mühen, die ihr auf euch genommen habt, dass ich das werden konnte, was ich jetzt bin. Ich weiß, dass ich euch meinen Beruf verdanke, dass ihr die religiösen Werte grundgelegt habt, von denen ich heute noch die wirkungsvollen Folgen verspüre. Tausendmal Dank. Ihr wart es, die mir eine gute religiöse Erziehung angedeihen ließen. Was wäre wohl aus mir geworden, wenn mir das gefehlt hätte? Auch heute noch brauche ich eure Hilfe und euer Gebet. In dem Segen der Eltern liegt viel Kostbares eingeschlossen. Ich bitte euch daher, mit euren elterlichen Segen, mir euren elterlichen Segen zu geben, auf dass ich sicher den mir von Gott gezeigten Weg gehe. Und so ist er dann Priester geworden, 1932. Was in der Zwischenzeit war, meine Lieben, das habe ich noch gar nicht genannt, denn durch diese Verbindung mit Frankreich, mit dem Gefährten des heiligen Franz, hat er ja diese Liebe zum Frankreich. Und er war der erste deutsche Student, der in Paris dann studierte. gegen alle Schwierigkeiten, die sich aufgebäumt haben, ist er da durch und hat es geschafft, 3 Semester, bei uns sagt man heute das Freijahr, ne, 2 bis 3 Semester, ist bei uns ja auch normal gewesen, dass man außerhalb der Bistumsstadt studiert. Und das hat er in Paris gemacht. Das heißt, er hat dann da wirklich immer mehr die Seele der Franzosen kennengelernt, mit ihnen gelebt, sie studiert, mit ihnen gebetet und was auch da tief in ihrer Seele gewesen ist. Dann gibt es noch eine wunderschöne Geschichte, nämlich wo es auch um den Hass geht, den er immer erleben musste. Denn es war folgendermaßen, war Folgendes passiert, als er dann Priester wurde. 2 Jahre später durfte er dann endlich nach Frankreich, sogar als Priester, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Aber in seiner Vorsehung war es so. Er ist dann in Paris Pfarrer geworden der deutschen Gemeinde von Paris, die es heute noch gibt. Also der heutige Pfarrer von Paris, der deutschsprachigen Gemeinde, ist quasi sein wievielter Nachfolger, also von Abisdok. Und in dieser Zeit, als er dann da war, hat er sich um die Seelsorge gekümmert. Und davon ist nicht viel überliefert, sondern es fing dann erst an, als dann der furchtbare Krieg ausbrach, 1939, dass er dann in die Gefängnisse ging, um dort eben die Gefangenen zu betreuen. Und das ist das, was wir von Abisdok kennen. Diese kommenden 4 Jahre von 39 bzw. von 40 bis 44, wo er diese so grausame Zeit durchleiden musste. Nämlich er war in mehreren Gefängnissen und hat dann dort die Verurteilten auf ihre Hinrichtung vorbereiten müssen. Mein Lieben, das ist unglaublich. Also unglaublich, wenn man das liest, was da passiert ist, was er da auch an Leid mitgemacht hat. Ich bringe Ihnen gleich ein paar Beispiele. Aber eins muss ich noch bringen, das ist so schön, wie er dann, wo ein General schildert, was nämlich die Persönlichkeit von Abisdok auf ihn bewirkt hat. Er berichtet einem Freund: Gott hat mir die Gnade verliehen, den heiligen Abisdok im Gefängnis von Fresnay kennenzulernen. Ich entsinne mich immer einer kurzen Unterhaltung, die mich mit Verwirrung erfüllt hat, denn ich habe dabei eingesehen, dass er wahrhaft ein Mann Gottes war. Er war gekommen, um mich in meiner Gefängniszelle im 3. Stock des Zentralbaues am 5. Juni zu besuchen, an meinem Geburtstag, am Fest des heiligen Bonifatius, eines angelsächsischen Mönches, des Apostels der Deutschen. Ich hielt mich zwar dabei für sehr geistreich, beging aber die Geschmacklosigkeit, ihm zu sagen: Mon père, ich habe mich dabei überrascht, für ihr Vaterland zu beten, aber ich stelle fest, dass es durch einen Engländer bekehrt wurde. Er antwortete mir darauf mit seiner sanften, ruhigen Stimme: Mein Sohn, in den Augen Gottes gibt es keine Engländer, Deutsche und Franzosen. Für ihn gibt es nur Christen. Oder ganz einfach Menschen. Und ich, der ich zu ihnen spreche, ich bin nur ein Priester des Bischofs von Paris. Ich hätte am liebsten in die Erde versinken möchten. So sehr war ich in dem Augenblick davon betroffen, dass man mit einem Heiligen nicht scherzen kann. Ja, ich sehe ihn wieder vor mir, diesen noch jugendlichen Mann mit dem klaren, durchdringenden Blick, wie er in unsere Zellen eintritt, um uns das Bußsakrament und die heilige Kommunion zu spenden. Natürlich hütete er sich, jenes Regime zu kritisieren, dessen Opfer wir waren, aber wir spürten, wie aufmerksam er unseren Nöten gegenüber war, wie er unseren Anliegen und die unseres Vaterlandes schmerzlich mitempfand. Eine außerordentliche Vornehmheit strömte von ihm aus, der Widerschein einer übernatürlichen Seele. Er war vor allem Priester und Jesus Christus lebte in ihm. Ich habe niemals von ihm ein Wort gehört, das eine feinfühlige Seele hätte verletzen können. Wir errieten das Martyrium, das dieser Mann durchmachte, der alle Tage und den ganzen Tag hindurch die Härte des heidnischen Regimes feststellte, das sein Volk wie das ganze damals unterjochte Europa bedrückte. Er litt unter unseren Leiden. Er musste die zum Tode Verurteilten zu Mont-Valérien begleiten. Ich stellte mir seine Angst vor bei jenen, die die Gnade ablehnten, seine Demütigung als Deutscher, seine tiefe Bewegung als Priester jenen gegenüber, die tapfer und als Christen starben. Seine täglichen Gefängnisbesuche mussten für ihn ein Kreuzweg sein. Wenn er für die christlichen Gefangenen ein Priester war, so war er für die anderen ein Deutscher, der unter dem Verdacht stand, selbst Instrument eines Zwangsapparates und der Spionage zu sein. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, glaube ich, dass gleichwohl am Ende alle mehr oder weniger dahin kamen, sich seiner aufrichtigen Priesterpersönlichkeit, die von der Gnade geformt war, anzuvertrauen. Ich bewahre ihm unendliche Dankbarkeit. Seinetwegen habe ich alle vergessen, die mich verfolgt haben. Seinetwegen habe ich mir oft geschworen, alles zu tun, um eine aufrichtige Aussöhnung der beiden Völker, Deutschland und Frankreich, unter dem Zeichen Christi herbeizuführen. Ich ermesse nun, was in den Augen Gottes ein solcher Priester gibt, gilt. Er allein wäre in der Lage gewesen, den Zorn des Himmels über Sodoma und Gomorra aufzuheben. Ich wünsche sehnlich, dass er eines Tages die Ehre der Altäre erfährt. Dann wird Frankreich mit dem Feind von gestern um seine Schutzherrschaft streiten. Seine übernatürliche Antwort auf meine absurde Bemerkung gibt mir dafür eine Vorahnung. Ist das nicht wunderschön, meine Lieben? Und dann kommt sein erster Fall. Der ist so furchtbar. Nämlich der Jacques Bonsergent. Ich lese es Ihnen einfach vor, weil ich muss es Ihnen vorlesen. Was war geschehen? Am 10. November ging Jacques Bonsergent die Straße Saint-Lazare in Begleitung eines Freundes und dessen Frau hinunter. Die beiden, man weiß nicht wie, rempelten im Vorbeigehen einen deutschen Unteroffizier an. Schimpfworte und Beleidigungen flogen hin und her und sehr schnell kam es auch zu einer Schlägerei. Jacques wollte vermitteln und die Streithähne trennen. Haut ab, rief er seinen Freunden zu. Er ergriff auch seinerseits die Flucht, aber der deutsche Unteroffizier holte ihn ein und befahl ihm, ihm zu folgen. Nach dem Verhör durch die deutschen Behörden, denen er als Angreifer bezeichnet worden war, wurde Bonsergent in Cherche-Midi eingeliefert. Bei seinem Prozess nahm er ohne Zögern die ganze Schuld für diese Schlägerei auf sich, da er um jeden Preis seinen jung verheirateten Freund retten wollte. Das Kriegsgericht verurteilte ihn zum Tode, um ein Exempel zu statuieren. Abistock hatte tief bewegt die letzte Beichte des Verurteilten gehört, der ihm anschließend die Messe diente und kommunizierte. Er begleitete ihn zum Wald von Vincennes und stand ihm bis zum Augenblick der Erschießung bei. Den ganzen Tag litt Abistock unter der furchtbaren Niedergeschlagenheit, die ihm dieser Tod verursacht hatte. Er war restlos durcheinander, bestürzt und konnte nur immer wiederholen. Und wenn man denkt, dass es obendrein ein Bretone war. Bonsergent war nur das erste Opfer, Hunderte und Aberhunderte folgten. Man müsste Franz Stock Schritt für Schritt bei seiner täglichen Begegnung mit dem Tode folgen. Nur so könnten wir erkennen, wie dieser Dienst nach und nach seine Priesterseele prägte. Später im Seminar von Chartres sah man ihn mitunter schweigsam den Kopf leicht vorgebeugt und in einem Traum verloren dahergehen. Seine Seminaristen, die nur wenig von seinem früheren Leben kannten, vermuteten gleichwohl, dass er an einem schweren Geheimnis trug, das ihn bedrückte, ja niederdrückte. Er litt an unserem Leiden. Wir errieten das Martyrium, das dieser Mann durchmachte, hat uns General de Cosbrisson anvertraut. Meine Lieben, das war der erste Fall. Und dann ging es los, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen, dass er so dann ganz, ganz viele junge Männer, aber auch junge Frauen, eigentlich jeden Alters, eben auf diese Hinrichtung vorbereiten musste. Und es gibt da ein eigenes Tagebuch, was A.B. Stock gehalten hat, wo er das aufgeschrieben hat. Das war auch der liebe Himmel, was ihn dazu gedrängt hat, wahrscheinlich damit wir ahnen und spüren, wie schlimm das alles gewesen ist, was er da durchgemacht hat. Denn es gibt auch Fälle, wo eben nicht, wie wir das so von spüren, dass eben die Menschen immer dann die Kommunion wollten, dass sie immer gebeichtet haben, sondern dass sie eben, man könnte sagen, in ihrem Denken verharrten. Da ist zum Beispiel ein Fall, der ist so komisch, nämlich Freitag, 6. Februar 1942, zwei Erschießungen, morgens in Fresnay, Nachricht per Telegramm, dass Heinz vermisst ist. Das ist sein Bruder, der ist dann später auch gestorben. In Fresnay viele Besuche, viele Kommunionen und Beichten. Dann zu Pithiers, das ist noch ein anderes Gefängnis, wo ein Todeskandidat liegt, wollte von Cherche Midi entfliehen, also von einem anderen Gefängnis. Sein Sohn hatte im Koffer eine Feile hineingeschmuggelt, die Stäbe durchgefeilt, stürzte ab und brach sich das Bein. In Gips verbannt, meine Lieben, in Gips verbannt wurde er zum Fort Mont-Valérien transportiert, konnte nicht stehen, vorher gebeichtet und kommuniziert, dann nach Cherche Midi, den zweiten vorbereitet, wollte nichts von mir wissen. Doch zwei Minuten vor seinem Tod bat er um meinen Segen, Generalabsolution am Pfahl, beide in Ivry beerdigt, abends viele Besuche. So geht das, sein Tagebuch. Ganz kurz, wie im Telegrammstil. Na, wenn man sich das vorstellt, was er da, der hat ja die Sehnsucht, der weiß ja genau vom Glauben her, ja, es geht in den Tod, das heißt, es geht in das Angesicht des Vaters. Und wie dann zwei Minuten vor dem Tod der eine die Generalabsolution doch noch wollte. Oder auch dieses so unglaubliche Verhalten, selbst im Gipsverband jemanden an den Pfahl zu tragen, um ihn dort zu erschießen. Also, unglaublich. Oder am 14.02. um 8:30 nach Cherche Midi, vier Geiseln warteten auf Verkündigung des Urteils. Militärbefehlshaber hatte diese bestimmt, der Attentat kürzlich auf einen deutschen Wachposten verübt. Und dann bringt er die Namen der Henri, der Emile, der Abel, Ivry, Lucien. Drei von ihnen waren lebenslänglich begnadigt, zum Tode verurteilt, dann zu lebenslänglicher Haft begnadigt. Einer, 10 Jahre, hielt sich sehr schwer. Der letzte, Lucien, hatte schon am 8.11. einen Bruder verloren, mit dem er zum Tode verurteilt war, vor Gericht Melun, dort erschossen. Er wurde lebenslänglich begnadigt, sollte heute früh als Geisel erschossen werden. Ich setzte mich mit dem Kommandanten von Groß-Paris in Verbindung, mit dem Major D., den ich von damaliger Geiselverhandlung kannte, gab telefonisch den Bestand durch, bitte um Begnadigung, da sein Bruder schon erschossen sei und nur noch jüngere Geschwister da sind. Die Sache wurde dem Kommandanten vorgetragen und gerade waren wir dabei abzufahren. Die Handschellen waren schon angelegt. Da kam die Nachricht, dass die Vollstreckung des Todesurteils an Lucien nicht stattfinden sollte. Welche Freude für mich und für ihn. Er war Schuhmacher vom Beruf, ein Holzbein, guter Bauerntyp, wegen Flugblätter verurteilt. Von den anderen drei waren Potelet der Beste, bat sogleich um Beichte und war auch sehr gefasst, betete mit. Am Pfahl sagte er noch, ich brauche keine Angst zu haben, im anderen Leben lebe ich weiter, schüttelte mir herzlich die Hand zum Abschied und starb als Letzter. Meine Lieben, merken Sie, es ist also mehr als eben nur dass er dabei war, sondern er hat ihr dann auch wirklich geholfen, versucht, noch was zu tun. Oder an anderer Stelle, dann hat er dann hat er den bringen wollen, auch zur Umkehr, aber er hat es nicht getan, selbst am Pfahl gebunden und hat sich schon verabschiedet und hat es immer noch nicht getan. Und dann ruft er doch, jetzt will ich. Ja, und andere sind dann in dieser Verschlossenheit gestorben. Diese verschiedensten Arten, die verschiedensten Exekutionen, die verschiedensten, niemals war dann da eine Einheit, wo man sagen kann, es lief immer so ab. Jeder Fall einzeln und jeder Fall grausam, wie es nur war. Und ganz zwischendurch in seinem Tagebuch heißt es dann da, 10. August 1943, nicht zum Friedhof gefahren, sondern nach Suresnes ins Lazarett auf Raten des Stabarztes von St. Claude, dort Herzaufnahme, Elektrokardiogramm gemacht, schon klapperig. Ist schon klapperig. Und dann ging es dann weiter. Morgens war ich in Fresnes. Arzt verordnete mir vollkommene Ruhe wegen meines Herzens. Und dann war es praktisch das erste Anzeichen, dass er am Herzen so erkrankt ist, also es ihm buchstäblich zu Herzen ging, was er da durchlitten hat in dieser ganzen Zeit bei diesen Hinrichtungen. Und Sie kennen da bestimmt auch den Reinhold Schneider, den Dichter Reinhold Schneider. Von dem gibt es ein Wort, der ist dem Abistock begegnet. Und er schreibt, an einem dunklen Winterabend erzählt Pfarrer Stock aus den Pariser Gefängnissen, wir hatten uns vor dem Kriege kennengelernt. Nun hatte sich ein Leiden auf ihn gehäuft, vergleichbar dem, was Spee unter den Schlägen des Hexenhammers zu tragen hatte. Er suchte zu retten, zu helfen. Er tröstete vor dem Ende, hörte die Flüche der unter den Schüssen zusammenbrechenden auf den Verderber, verwahrte die letzten Habseligkeiten und Andenken und übermittelte sie den Hinterbliebenen, Tag für Tag und Stunde für Stunde, Nacht für Nacht, einem Leid gegenübergestellt, das nur aus der Kraft des Sakramentes zu tragen war. Aber die Kraft des menschlichen Herzens musste einmal versagen. Nur wenige eingeweihte Freunde haben um das Leid gewusst, das er schweigend und in äußerer Unbeweglichkeit trug, das ihn zugrunde richtete. Oft hat man ihn bei der Feier der Heiligen Messe weinen sehen. Einem Freund gestand er eines Tages, manchmal kann ich nicht mehr. Ich bleibe oft ganze Nächte wach, ohne Schlaf zu finden. Eines Tages, als er sehr niedergeschlagen war, gestand er einem Freund, ich habe so vielen Hinrichtungen und nicht bloß solchen durch Erschießungen beiwohnen müssen. Wie schrecklich können doch Menschen sein. Mein Lieben, so mal ganz in seine Seele mal schauen, dass wir das mal dürfen. Und am 19. August 1944, dann war es vorbei. Das war seine letzte Hinrichtung. Es war ein 18-jähriger junger Mann, der dann auch erschossen wurde. Und anschließend dann nach dem Krieg kamen ja die Gefangenenlager. Und er war dann als Gefangener in diesen Gefangenenlagern dabei. Und wie es die Vorsehung so fügt, in dem Gefängnis vorher in Fresnes und Cherche Midi, da hat er den Abbé Meur kennengelernt. Und der Abbé Meur war jetzt zum Stellvertreter des obersten Kriegsgefangenenseelsorgers geworden, also auch ein Priester, Abbé Le Meur. Und der kannte den Abbé Stock. Und der wusste, was er an dem hatte und sagt, du, Abbé, und er war voller Liebe. Der hatte einen Fluchtversuch gemacht aus dem Gefängnis und geschafft. Und er wusste, was er am Abbé Stock hatte und sagte, und war eben selbst von diesem Friedensinitiative so bewegt, dass er sagt, wir müssen das Gute tun. Und was hat er gemacht? Er hat es gewagt, in diesem Gefangenenlager ein Seminar zu gründen. Hat gesagt, Abbé Stock, du musst es tun. Du wirst jetzt Regens vom Seminar von Chartres. Da wurden die Seminaristen aus den umliegenden Gefangenenlagern zusammengeholt. Wenn man sich das vorstellt, so ein Gefangenenlager, das zählte, hier waren es 38.000 Gefangene. 38.000. 38.000. Und es waren am Anfang dann 45 Seminaristen und es ging dann weiter bis hin zu, am Ende waren es 949 Seminaristen nach 2 Jahren, wo es dann aufgelöst wurde. 959 949 Seminaristen. Und ja, das dauert jetzt zu lange, um das vorzulesen, denn ich möchte Ihnen gerne seine Ansprache nach den 2 Jahren, wo er das dann, es waren alles Gefangene. Ne, aber wie schön das zu lesen ist, dieses Erleben und wie herrlich diese Gemeinschaft war, das ist wie so ein, in dieser großen Not, aber trotzdem etwas, was ihn, glaube ich, dann wiederum auch stärkte, wenn er sieht, dass diese Jungens eben so voll des Glaubens, voll des Eifers und diese Gemeinschaft dann spüren, bei aller Entbehrung, bei allem Hunger, bei all dem, was da ist in einem Gefangenenlager. Und diese Worte vom Abbe Stock, die möchte ich Ihnen einfach vortragen, was er dann nämlich am Abschied, kurz vor dem Abschluss, vor dem Schließen des Seminars gesagt hat. In diesem Seminar war 3-mal der Nuntius von Frankreich, nämlich der Kardinal Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23. und sagt, Abbe Stock ist kein Name, das ist ein Programm, das St. Roncalli. Und Abbe Stock hat dann am Ende eben seinen Seminaristen Folgendes gesagt. Hochwürdige Herren, werte Gäste, liebe Theologen, 2 Jahre existiert dieses Seminar und dürfte nun kurz vor der Auflösung stehen. Das heißt, all die vielen 100 Theologen der verschiedenen Diözesen und Ordensgemeinschaften, in Klammern steht da 949 genau, haben in der Gefangenschaft dank der Initiative maßgebender französischer Kreise ihre seit Jahren unterbrochenen Studien wieder aufnehmen können, haben unter Anleitung opferfreudiger und hilfsbereiter Lehrer das innere Gleichgewicht wiedererlangt, durften tiefer eindringen in die Wahrheiten unseres Glaubens, in der Stille des Alleinseins und in der lebendigen Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die von einem gemeinsamen Drängen ergriffen sind, Christi Getreue zu sein, um sich zu rüsten für die großen Missionsaufgaben in unserer zertretenen Heimat. Wer kann es jetzt schon ermessen, was ihm die Gefangenschaft und dazu das Seminar von Chartres geschenkt hat? Wir müssen wohl alle erst einen gewissen Abstand gewonnen haben, müssen erst einmal wieder in voller Freiheit außerhalb des Stacheldrahtes stehen und die Welt, so wie sie ist, mit ihren Härten, ihren Krisen, in realer Deutlichkeit erlebt haben, dann formt sich langsam das Bild, dessen Grundzüge nach und nach während dieser 2 Jahre deutlicher wurden. Es waren harte Jahre, aber voll Leben und Tatkraft. Es war eine lange Zeit, aber fruchttragend, ersprießlich, verheißungsvoll. Es war oft bitter, aber doch wieder so verheißungsvoll, dass die Etappen des Kreuzweges langsam hinter uns versinken und die Sonne das Ganze umstrahlt. Der Gefangene war arm, entblößt und von äußerem Glanz, ein Habenichts Gottes, doch innerlich so bereichert durch die Fülle des Geistes und gemeinsamen Erlebens. Es war ein hartes Noviziat, eine harte Schule. Bald treten wir hinaus, kehren wieder in die Heimat zurück, die auf uns wartet mit ihren Aufgaben, die es zu lösen gilt. Sie erwartet uns nicht nur, sie erwartet viel von uns. Ich will mir hier ersparen, die 2-jährige Geschichte unseres Seminars aufzuzeichnen. Unsere Chronik hat seine ereignisreiche Entwicklung festgehalten und gibt Zeugnis von seiner Struktur und inneren Dynamik. Auch wird an anderer Stelle seine geschichtliches Gestaltwerden hervorgekehrt. Ehe ich mich einigen grundsätzlichen Fragen zuwende, möchte ich mich einer Dankespflicht entledigen. Es ist mir mehr als eine Ehre und Pflicht, sondern zutiefst eine Herzensangelegenheit, den hochwürdigen Herrn Confratris, die so tatkräftig an der Formung dieses Seminars beteiligt sind, hiermit meinen aufrichtigen Dank zum Ausdruck bringen. Ihrer wissenschaftlichen und spirituellen Arbeit verdankt dieses Seminar seinen Aufschwung und seine innere Festigkeit. Ohne ihren vollen Einsatz wäre das Seminar nicht zu dem geworden, was es heute ist. Hätte es die Anerkennung bei unseren Bischöfen in der Heimat nicht gefunden, das verdanken wir Ihnen, meine lieben Confratres, und damit sind Ihre Namen in großen Lettern eingetragen im Buch der Geschichte dieser Gemeinschaft. Ich selbst konnte nur wenige Voraussetzungen für eine solche Aufgabe, die mir vor 2 Jahren gestellt wurde, mitbringen. Dass dieses Werk so in den Augen der Heimat dasteht und auch den kritischen Blicken standhält, ist Ihr Verdienst und Ihre Tat. Die große Schar der Theologen und Schüler, die durch dieses Seminar gegangen ist, wird sich in späteren Jahren voll Ehrfurcht und Dankbarkeit ihrer erinnern. Das ist das beste und dauerhafteste Zeichen der Dankbarkeit, welches sie in den Herzen grundgelegt haben. Und dann, mein Lieben, geht es weiter, weiter hinten, am Ende sagt er dann, unsere Zeit spricht immer von Massen. Und wir wissen, dass die Massen von heute weiter vom Christentum weg sind als die Heiden der fernen Länder. Die Zeit der großen Verfolgung kann wieder heraufbrechen, wo die Christen zu Feinden der Menschheit schlechthin erklärt werden. Und die Nähe des Heidentums fordert von uns neue, wirksame Methoden. Die Möglichkeit des Martyriums fordert ein Zurück zu den Quellen, zum Geist der Zeit, wo das Blut der Märtyrer sich täglich mit dem Wein der Eucharistie vermischt. In einer verheidnichten Zeit wird die Kirche wieder Missionarin. Die Mission drückt sich nicht nur durch Methoden aus, sondern durch den Geist, der den ganzen Klerus und das gläubige Volk umfassen muss. Hypnotisiert von der Existenz dieser Massen scheinen gewisse glauben zu müssen, dass das Ideal des modernen Christen darin besteht, die Masse in der Masse unterzugehen, wie der Regentropfen sich im Ozean verliert. Selbst in der Masse muss der Christ auffallen, anstoßen, zum Skandal werden. Denn gerade mit diesem skandalösen Schock beginnt das Apostolat. Und dieses Christentum muss männlich sein. Ein Christentum, das präsent ist, das Stellung nimmt, das verpflichtet. Ein Christentum, das wie ein Leuchtfeuer die Finsternis auffällt. Ein stählernes Christentum für ein Jahrhundert von Eisen. Ein Christentum, das lodert in unserer Zeit der Atomenergie. Unsere Zeit ist aktivistisch, gereizt, ist erotisch, vertauscht das Geistige mit dem Zeitlichen. Unsere Zeit sieht den Triumph des Hasses in anarchistisch, revolutionär, katastrophisch, reiht Ruinen an Ruinen in den Städten wie in den Seelen. Unsere Zeit ist gespalten, in Nationalismen aufgelöst, die so lächerlich sind wie das alte Bekleidungsstück eines Zuhaven. So hat unsere Zeit zwei Pole. Die eine zieht uns zur Apostasie hin, die andere zur Heiligkeit. Die eine stößt die Kirche zurück, die andere zieht sie an. Es kommt darauf an, Kind seiner Zeit zu sein, die Kirche und die moderne Welt zusammenzubringen. Mein Lieben, soweit Abistock, und es geht noch weiter. Und das waren quasi seine letzten Worte, wie er sein Testament. Und danach, das war dann 46, Entschuldigung. Sogar 47. Und dann waren die ganzen Gefangenen befreit, zogen nach Hause. Er war dann so krank, ist dann ins Krankenhaus von Paris und dann eben ein halbes Jahr später dann gestorben, mit dem Alter von 44 Jahren am heutigen Tag, vor 65 Jahren, alleine, ohne dass jemand dabei war. Ganz für sich. Meine Lieben, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Wünsche Ihnen, dass Sie einfach dieses Leben, dieses Beispiel von Abistock in Ihrem Herzen aufnehmen und wirklich dem nochmal nachspüren, dass wir eben wirklich sagen, ja, Vater, ich danke dir, dass du da bist, dass du jeden einzelnen Menschen liebst und dass wir in unserem Herzen diese Liebe haben, dass jeder Mensch wertvoll ist, kostbar ist. Und dass wir unserer Herzen, unserer Sehnsucht, unserer Seele trauen. Unserer Sehnsucht trauen. Und dass wir aus dieser Liebe heraus auf den Menschen zugehen. Allen Hass überwinden. Keine Gewalt anwenden. Und dass wir aber auch den Mut haben als Christen, wie wir das in seiner Predigt gehört haben. Den Mut haben, wirklich dann Licht zu sein. Wirklich den Mut haben, die Liebe zu sein. Aber auch die Entschlossenheit, die Liebe noch mehr kennenlernen zu wollen, dass wir sie einüben wollen, wirklich auch, man könnte sagen, studieren wollen. Und dass wir uns so stärken, mein Lieben, in dieser Gemeinschaft. Wie war das beim Quickborn? Dieses Wandern, also Pilgern, die Natur, das Singen und der Glaube. Vielleicht entsteht ja heute auch wieder in einem Herzen von Ihnen die Berufung einer solchen Bewegung zu gründen. Dass wir sagen, ja, lasst uns die Jugend sammeln. Gemeinsam die Natur erforschen, gemeinsam singen, gemeinsam beten. Gott segne Sie, meine Lieben, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, auf die Fürsprache aller heiligen Engel und Heiligen, in der Kraft des kostbaren Blutes der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kindelieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Dankeschön, Herr Pfarrer May.
Gerne.
Liebe Hörer, Sie haben die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria eingeschaltet und Pfarrer Fritz May aus Langenfeld hat heute über Abbé Franz Stock gesprochen. Franz Stock ist ein deutscher Priester, der im Zweiten Weltkrieg für die Versöhnung mit Frankreich eingetreten ist. Zunächst wirkte er als Seelsorger für die Deutschen in Paris und kümmerte sich dann um französische Todeskandidaten und später auch um Kriegsgefangene in den Gefangenenlagern. Wenn Sie mehr über ihn und seinen Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft wissen möchten, dann können Sie sich in Deutschland an das Franz-Stock-Komitee wenden, das 1964 gegründet wurde, um die Erinnerung an Franz Stock lebendig zu halten. Auf www.franz-stock.de finden Sie dann weitere Informationen über das Leben von Franz Stock, aber zum Beispiel auch einen Buchladen, wo Sie Bücher von und über Franz Stock bestellen können. Auch in Frankreich gibt es mittlerweile eine Vereinigung, die sich um das Erbe von Franz Stock bemüht. Diese Vereinigung heißt Les Amis de Franz Stock und hat ihren Sitz in Chartres bei Paris. Herr Pfarrer May, Sie wollten auch noch ein Buch besonders empfehlen, das die Hörerinnen und Hörer lesen sollten.
Ja, das ist was, was ich dann studiert habe. Er ging durch die Hölle, Franz Stock von René Clausset. Und die Daten habe ich hinterlegt, also im Hörerdienst können wir diese Informationen bekommen. Das ist eben halt meine Quelle.
Ja, auch auf www.horeb.org im Infofeld zu dieser Sendung können Sie die Buchinformationen nachlesen. Dort gibt es auch noch einmal den Link zur Franz-Stock-Gesellschaft in Deutschland. Bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite, haben wir Ihnen ebenfalls einen Link hinterlegt. Außerdem gibt es das Franz-Stock-Komitee auch bei Facebook. Dort gibt es sogar eine Diskussionsgruppe, in der Sie Ihre Fragen stellen und mit anderen Freunden von Franz Stock in Kontakt kommen können. Die heutige Sendung mit Pfarrer Franz May stellen wir Ihnen im Laufe des Tages dann auch als Podcast und Download ins Internet auf www.horeb.org. Finden Sie gleich oben rechts den Link zu unseren Podcasts und Downloads. Eine kostenlose CD dieser Sendung gibt es dann ab morgen früh beim CD-Dienst von Radio Horeb. Die Telefonnummer ist 083 23 96 75 120. Wenn Sie uns aus dem Ausland anrufen, dann ist die Telefonnummer 0049 8323 9675 120. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörer, fürs Zuhören und vergelt's Gott an Pfarrer May für den schönen Vortrag. Auf Wiederhören, Herr Pfarrer May.
Ja, ade.
Ihnen wünsche ich auch noch einen gesegneten Tag mit den Sendungen von Radio Horeb und Radio Maria. Ihre Monika Bargett.